Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Munirajasa Sonanto Sagamukkadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Ja, wir waren gestern bis zu der Stelle gekommen. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Pitti erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Pitti erleben. Vielleicht auch einmal eine schöne Möglichkeit für uns auch zu untersuchen, wie geht es mir mit dieser Zeile oder mit Pitti. Was ist da für ein Gefühl da? Ist da eher ein Gefühl, Mensch, das ist ja toll, dass es solche Möglichkeiten gibt da? Oder ist eher so, ja, ich wäre da gerne, aber ich bin da nicht? Oder ein Gefühl der Erwartung da? Oder vielleicht auch ein Gefühl der Vorsicht in uns vorhanden, gleichzeitig auch eine Sehnsucht nach all dem? Ich denke, wahrscheinlich wird es bei uns allen auch so ein bisschen gemischt sein aus all dem. Auf der einen Seite, denke ich, haben wir alle diese Sehnsucht nach diesen feineren Zuständen, nach diesen feineren Welten. Und gleichzeitig ist innerlich auch so eine Stimme da, dass das natürlich auch einen Preis kostet, diese Welten zu betreten und diese Welten kennenzulernen. Irgendwie, ja, wissen wir das alle. Und der Preis ist tatsächlich diese Ich-Bezogenheit, Schritt für Schritt mehr und mehr loszulassen. Und da muss eben jeder für sich auch ein bisschen schauen. Wir sind halt jetzt an der Stelle angekommen in der Lehrrede, sodass wir es auch besprechen werden. Und vielleicht für einige von euch passt es ganz gut und da ist auch großes Interesse da. Für andere kann es auch sein, vielleicht auch so ein bisschen Reserviertheit oder ein bisschen, ja, Zurückhaltung ganz einfach, Themenbereich. Versucht so gut wie möglich euch für diese Welt zu öffnen, sodass wir zumindest einmal davon hören, dass wir einen Weg kennenlernen, der für uns auch möglich ist. Sonst wären wir nicht hier, sonst würden wir davon nicht hören, das würde keinen Sinn machen. Und gleichzeitig ist natürlich, ja, vielleicht auch so, wie weit kann ich auf dem Weg kommen, wie zugänglich ist mir der Weg, ist es überhaupt mein Weg, der Weg der Vertiefungen und so weiter und so fort. Wir haben tatsächlich alle einen individuellen Weg und letztendlich ist wahrscheinlich sogar so, dass von allen Richtungen, die wir einschlagen können, etwas für uns auch dabei ist. Wir werden alle auch, Elemente von der Ruhemeditation für uns verwenden können. Wir werden alle Elemente von der Einsichtspraxis für uns verwenden können. Wir werden alle Elemente von der Hingabe, von der Liebespraxis für uns verwenden können. Und wir werden wahrscheinlich alle auch Elemente verwenden können, die im Alltag auch vorhanden sind, wo wir uns im Alltag auf eine Art und Weise vielleicht auch entwickeln können, wo auch da das Ich immer mehr aufgelöst wird oder unsere Separierung immer weniger wird. Auch das ist, denke ich, ein Bestandteil von unserem Weg. In den Yoga-Traditionen wird von diesen vier Richtungen gesprochen, diesen vier Möglichkeiten gesprochen. Es ist dieses selbstlose Tun, ist das Karma-Yoga, dann der Weg der Hingabe, der Weg der Liebesmystik ist Bhakti-Yoga, dann der Weg, wo wir in die Ruhemeditation gehen, wo auch diese innere Energiearbeit stattfindet, ist Raja-Yoga, und der Weg, wo es um Einsicht geht, ist der Jnana-Yoga-Weg. Also wir sehen auch in der Yoga-Tradition sind diese Elemente vorhanden, und auch der Buddha hat natürlich das gelehrt. Ayakema hat einmal gesagt, der spirituelle Weg und da explizit auch der Weg der Vertiefungen ist die Wissenschaft des Geistes. Und eine Wissenschaft besteht darin, dass wir tatsächlich ähnliche Erlebnisse alle haben können, dass wir das selber auch überprüfen können, dass der Weg letztendlich auch immer irgendwie die gleiche Richtung auch einschlägt. Dass jeder Weg letztendlich zu dem gleichen Gipfel führt. Also es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur einen Gipfel. Und gleichzeitig schaut es ja aus, als ob wir alle sehr, sehr unterschiedliche Wege gehen, weil wir es natürlich alle irgendwie ein bisschen anders interpretieren und vielleicht auch ein bisschen anders erleben. Je nachdem, was für eine Prägung wir haben, je nachdem, wie unsere Meditation vielleicht auch gefärbt ist. Zum Beispiel Teresa von Avila, eine große christliche Mystikerin aus dem Mittelalter, eine ganz beeindruckende Nonne auch. Und sie hatte auch den Weg der Vertiefungen beschrieben. Sie hat jetzt nicht 8 Vertiefungen beschrieben, sondern sie hat 7 Vertiefungen erwähnt. Sie hat das in der inneren Burg auch niedergeschrieben und hat diese 7 Vertiefungen, wo sie die erste und zweite zusammengenommen hat, also auch dann wieder 8. Sie hat die Vertiefungen die inneren Gemächer genannt, die inneren Räume betreten und kennenlernen. Und wir waren heuer im Frühjahr auf unserer Forschungsreise, waren wir auch in Avila und haben da das Kloster auch besucht, wo die Teresa von Avila lange, lange gelebt hat. Und dann uns auch ein bisschen natürlich wieder mit der Lebensgeschichte von der Teresa von Avila beschäftigt. Und für mich auch ein besonderes Anliegen, weil ich auch wusste von Ayakema und das natürlich auch hautnah mitbekommen habe, dass sie sich auch mit den christlichen Mystikern auseinandergesetzt hat und vor allem auch mit der Teresa von Avila. Sie hat diese beiden Wege, die der Buddha gelehrt hat und die Teresa niedergeschrieben hat, miteinander verglichen und hat festgestellt, es ist genau der gleiche Weg, der da beschritten wird. Allerdings hat die Teresa von Avila so eine blumige Sprache verwendet, dass es fast so ein bisschen ausschaut, als wenn das nur für, als wenn das so ganz was Außergewöhnliches ist, wo man vielleicht auch visuelle Fähigkeiten haben und was auch immer für Fähigkeiten haben muss. Der Buddha war da ein Pragmatiker, er hat gesagt, 8 Vertiefungen, 1, 2, 3, also hat das nicht so blumig ausgedrückt, sondern hat eben das ausgedrückt, was eben in den einzelnen Vertiefungen auch erlebt wird. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Pitti erleben, ich werde ausatmen und dabei Pitti erleben. Ich habe gestern schon erwähnt, wir kennen alle Pitti. Und letztendlich auch immer wieder wichtig, sich bewusst zu machen, Pitti, Sukha, all diese Zustände sind in uns allen vorhanden. Bei dem einen ist vielleicht ein bisschen mehr verdeckt, sind ein bisschen mehr Trübungen da. Beim anderen ist vielleicht der Weg schon ein bisschen geebnet. Aber letztendlich steht der Weg uns allen offen. Wir können alle diesen Weg vom Groben ins immer Feinere beschreiten. Und sozusagen auch die Wissenschaft des Geistes vielleicht auch für uns kennenlernen. Hier nochmal Ich hatte es gestern Abend schon erwähnt, aber ich möchte es heute auch noch mehr erwähnen. Wenn wir jetzt in diese Phase kommen, wenn tatsächlich ja, so Pity sozusagen für uns möglich ist, wir sind in diesem offenen Gewahrsein, wir sind in dieser angrenzenden Sammlung, die Gedanken haben keine Bindekraft mehr über uns und wir können da eine gewisse Zeit in diesem Zustand verweilen. Wir haben vielleicht jetzt auch schon angefangen, so ein bisschen das Genießen zu lernen, uns wirklich da reinzugeben und nicht gleich weitermachen zu wollen, was kommt als nächstes, sondern wirklich auch einmal so ein bisschen zu verweilen, das auch zu üben. Und dann kommt der Moment, wo es dann eben vielleicht für uns so, ja kommt, jetzt dann möchte ich mich tatsächlich einmal auf Pity ausrichten. Ja. Und vielleicht ist tatsächlich die Zeit reif und Pity taucht auf oder kommt irgendwie zum Vorschein. Und dann ist oft das Thema, dass dann der Geist natürlich das halten will. Und allein schon das Halten wollen ist natürlich schon wieder was, ich will das halten. Ja. Und sobald wir es halten wollen, geht es schon wieder zurück. Und da vielleicht nochmal, nicht halten wollen, nicht haben wollen, sondern öffnen, sich empfänglich machen. Ja, es darf auftauchen, es darf zur Wahrnehmung kommen. Das, was vorhanden ist, es darf an die Oberfläche kommen. Ja. Manchmal vergleiche ich das auch, einige von euch kennen das Gleichnis, mit einem Seil, das wir ins Wasser tun wollen, ja, wo auch der Geist ganz einfach sich vorbereiten muss, wo wir den Geist sammeln müssen, weil solange der Geist nicht gesammelt ist, also vergleichbar mit einem Seil, das aus 1000 Fäden besteht, und wenn diese 1000 Fäden eben noch alle auf der Wasseroberfläche schwimmen, also noch, wenn wir sehr zerstreut sind, wenn wir ja, uns immer wieder in Sinnesvergnügungen verlieren, also noch keine wirkliche Sammlung, noch keine Kraft da ist, ne, dann wird das Seil auch nicht in die Tiefe gehen. Das wird dann an der Oberfläche schwimmen bleiben. Und nicht nur, dass es an der Oberfläche schwimmen bleibt und nicht in die Tiefe geht, es wird auch sozusagen den Blick in die Tiefe verdecken. Also es bedeckt sozusagen auch die Oberfläche. Wenn wir jetzt diese 1000 Fäden sammeln, zusammentun, zu einem Seil machen, dann hat das Seil natürlich eine Kraft, um in die Tiefe zu gehen. Und gleichzeitig, wenn wir diese 1000 Fäden sammeln, wird das Wasser natürlich, um in die Tiefe zu schauen, wird viel klarer. Und wir können tatsächlich einmal das auch erkennen, was in der Tiefe vorhanden ist. Es kann zur Wahrnehmung kommen. Auf der einen Seite tauchen wir tiefer und tiefer ein. Auf der anderen Seite ist das Wasser klarer geworden und das, was in der Tiefe vielleicht schon lange auf uns wartet, vielleicht sogar auch irgendwie sagt, ja endlich macht er einmal Platz, endlich hat er mal den Mut, auch das anzuschauen, was da in der Tiefe vorhanden ist. Und dann kann das eben auch geschehen, dass das auftaucht, sozusagen zur Wahrnehmung kommen möchte. Und dann ist eben die Kunst, tatsächlich noch ein bisschen mehr loszulassen und dann Pity einzulassen. Also es ist immer wieder dieser Vorgang, loslassen und das Feinere einlassen. Wenn Pity dann trotzdem, obwohl wir vielleicht das jetzt alles wissen und auch vielleicht das immer wieder versuchen, Pity trotzdem immer für einen gewissen Moment kommt und dann wieder verschwindet, dann ist im Allgemeinen immer wieder die Anweisung, dann doch noch etwas länger auf dem Atem bleiben, noch mehr den Geist sammeln, sodass er kräftiger wird und dann vielleicht tatsächlich die Stärke hat, in die Tiefe zu kommen. Vielleicht auch hier nochmal ein wichtiger Aspekt, der jetzt in der Lehrrede nicht vorhanden ist, aber der normalerweise in den Lehrreden vom Buddha erwähnt wird, wo es um Vertiefungen geht. Und da ist immer der Refrain, der da vorausgeht, bevor man in die Vertiefungen kommt, ist immer abgeschieden von Sinneszerstreuung oder Sinnesbegierde und unheilsamen Geistesformationen tritt er in die erste Vertiefung ein. Also hier haben wir nochmal diese Anweisung, einen Geist nicht zerstreuen lassen, nicht diese 1000 Fäden da immer wieder auf dem Wasser schwimmen lassen, denen nicht immer wieder nachgehen und nachgeben und gleichzeitig auch eben immer wieder auch sich bewusst machen, ein schwerer, negativer Geist kann nicht in diese feineren, leichteren, lichteren Zustände kommen. Vielleicht manchmal trotzdem, dass wir so viel Dukkha haben und so viel Schwere da ist, dass ganz einfach irgendwie die Bereitschaft entsteht, jetzt lasse ich einmal los, ich kann nicht mehr. Dann kann es auch sein, dass wir so auch in einen vertieften Zustand kommen. Aber im Allgemeinen ist es wichtig, dass wir immer wieder auch dafür sorgen, dass der Geist etwas lichter und leichter wird. Durch die liebende Güte-Meditation zum Beispiel. Oder dass wir uns irgendwelche Dinge immer wieder bewusst machen, wo Freude ganz einfach auftaucht. Ich hatte ja auch von diesen überweltlich bedingten Entstehungspfaden auch gesprochen, wo auch nach dem Vertrauen Freude da ist oder nach einem Zustand, wo wir ein reines Gewissen haben, wo wir einen Zustand der Reuelosigkeit haben, auch Freude kommt und dann kommt Pitti auf die Freude. Also da vielleicht auch nochmal so im Alltag auch ein bisschen extra schauen, wie kann ich noch ein bisschen mehr Freude auch reinbringen. Und da haben wir ja auch einige Möglichkeiten, wie wir das auch üben können. Ja, natürlich die Natur wieder als an allererster Stelle, die Tiere auch an allererster Stelle. Aber vielleicht auch die Situation, in der wir uns befinden, vielleicht auch immer wieder auch einmal ja, sich gegenseitig auch ein Lächeln schenken. Also auch eine schöne Möglichkeit, da ein bisschen Freude auch reinzubringen und nicht so ernsthaft praktizieren, so verbissen und Mundwinkel nach unten und ja, ich bin ein ernsthaft Praktizierender und schaue immer links und rechts. Vielleicht in manchen Phasen auch okay, aber warum nicht auch immer wieder mal auch ein Lächeln verschenken? Ja, auch eine schöne Möglichkeit, ja, die Freude ins Leben zu bringen. Oder auch, ja, habt ihr es jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen, wie auch so eine gegenseitige Rücksichtnahme, eine gegenseitige, ja, auf sich schauen auch immer wieder, auch, denke ich, ja, so ein gutes Gefühl auch erzeugt. Unlängst habe ich so mitbekommen, wo es so geregnet hat und dann hat jemand einen Schirm genommen und jemand anders gebracht. Und da habe ich gleich so ein richtiges Gefühl der Mitfreude gehabt. Schau, so eine tolle Geste, so was Schönes. Also da ist jemand für jemand anders da, denkt für jemand anderen mit. Ja. Also nicht nur jetzt mein Weg, sondern wir sind hier auch eine Gruppe, wir sind hier auch eine Sangha. Wir sind die Gemeinschaft der Übenden und da haben wir auch die Möglichkeit, auch uns vielleicht auch gegenseitig ein bisschen zu sehen und wahrzunehmen und vielleicht auch uns gegenseitig ein bisschen zu unterstützen, und sei es mit einem Lächeln. Auch vielleicht ein Element, das ich euch sehr, sehr ans Herz legen möchte, sozusagen ein Trick of the Trade, ein richtig guter Trick, den wir auch anwenden können. Lächeln. Wie ich es heute angeleitet habe, die Augen entspannen lassen, weich werden lassen, die Augen, und ich finde das auch einen schönen Begriff, die Augen weich werden lassen und sich selber so ganz liebevoll, ganz sanft zulächeln. Mensch, genial, du bist jetzt hier, du hast diesen tollen Ort gefunden, du hast diese Leere entdeckt, du hast die klaren Anweisungen, du bist in der Meditationshalle, du bist da in der Gemeinschaft, die auch übt. Mensch, genial. Also so, was könnte noch besser sein? So richtig, vielleicht auch so mal, yeah. Vielleicht macht man das einmal innerlich so, yeah. Oder auch äußerlich. Und dann schauen wahrscheinlich alle, was ist denn da los, was macht der jetzt? Aber innerlich auf alle Fälle. Und auch Mundwinkel nach oben. Mundwinkel immer wieder nach oben. Das ist interessant, dass durch eine äußere Geste eine innere Veränderung stattfindet. Also kann jeder mal für sich üben, kann man jetzt auch kurz einmal nachüberprüfen oder kann man vielleicht auch auf dem Zimmer für sich üben. Und wenn man den Mundwinkel nach oben nimmt, also ist ganz einfach Veränderung von unserer Stimmung. Ist interessant. Und wenn wir irgendwie Widerstand haben, ich nehme den Mundwinkel nicht nach oben. So weit kommt es noch. Wir sind doch hier nicht im Kindergarten. Werdet wie die Kinder, viel mehr lächeln, viel mehr Leichtigkeit reinbringen. Und dann sich vielleicht vor einen Spiegel hinstellen und trotzdem die Mundwinkel nach oben nehmen. Auch wenn wir es vielleicht erst einmal nicht so gern machen. Und dann, wenn wir uns dann im Spiegel anschauen und vielleicht so ein bisschen gezwungen die Mundwinkel nach oben nehmen, also spätestens dann müssen wir über uns lächeln. Dass wir uns so anstellen vielleicht auch. Das ist ein Trick, den der Lee Brasington sozusagen in unsere Tradition reingebracht hat. Lee Brasington war einer der nächsten Schüler von Ayakema in Amerika. Und einige von euch haben auch das Buch schon gelesen von ihm, das er über die Vertiefungen auch geschrieben hat. Sehr empfehlenswert. Ich vergesse bloß immer wieder den Titel. Das Glück der Meditation. Ja. Und wir waren zusammen auf einem Retreat in Santa Cruz in Kalifornien, in einem tibetischen Zentrum, ich glaube das war 95, auch ein Drei-Wochen-Retreat, glaube ich, war es. Und es waren so viele Teilnehmer da, dass Ayakema die Gespräche nicht alleine machen konnte. Und dann hat sie eben mich auch gefragt, ob ich habe 94 angefangen, Gespräche auch schon zu geben oder Begleitung zu geben. Das war in einer Zeit, wo 94, wo die Kurse so explodiert sind und Ayakema das eben alleine nicht mehr machen konnte und dann eben Schüler und Schülerinnen eingesetzt hat, auch Gespräche anzuleiten. Ja, und ich war bei dem Kurs dabei und dann hat sie mich gefragt, ob ich wieder Gespräche machen würde. Und dann hat sie den Lee eben auch gefragt, ob er auch Gespräche machen würde. Und klar, macht er. Und dann hat der Lee hat eben auch Anweisungen gegeben, wie er auch praktiziert, wie er auch in die Vertiefungen reinkommt. Und sein Trick war eben zu lächeln. Also wenn gerade wo Pity so am Auftauchen war, dann als weitere Unterstützung eben die Mundwinkel nach oben und Pity sozusagen anzulächeln. Und er hat für sich festgestellt, dass das mehr oder weniger fast immer funktioniert hat. Und er hat dann seinen Gesprächspartnern auch die Anweisung gegeben, sie sollen das auch machen. Und dann war es eben so, dass die nicht immer nur beim Lee waren, sondern die sind dann zwischendrin auch einmal zu Ayakema gekommen und haben dann eben berichtet, wie sie praktizieren. Und Ayakema hat dann schon ein bisschen geschaut und ein bisschen gestaunt, was die jetzt da auf einmal für eine Praxis machen. Und hat dann natürlich den Lee sofort nach den Gesprächen zu sich zitiert und den Lee natürlich gleich gefragt, du, was gibst du da für Tipps? Und Lee hat es eben erklärt, was er da für Tipps gibt. Und dass er damit eben selber sehr gut praktizieren kann. Und Ayakema hat dann gesagt, okay, probieren wir es aus. Und hat dann das auch akzeptiert, dass die Schüler und Schülerinnen dann eben auch dieses Lächeln immer wieder in die Praxis mit reingenommen haben. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass sie das einmal angewiesen hat. Also in einem Vortrag oder ich kann mich jetzt da nicht erinnern. Vielleicht hat sie es vielleicht sogar auch einmal erwähnt. Ja. Aber sie hat es auf alle Fälle in den persönlichen Gesprächen, hat sie es auf alle Fälle nicht nur erlaubt, sondern hat es auch, denke ich, immer wieder auch unterstützt. Also ein Element das wir auch verwenden können, um vielleicht Pity noch ein bisschen mehr aus der Reserve zu locken und ja, uns vor allem auch selber ein bisschen leichter und lichter zu gestalten. Ja, Pity, okay, wenn wir da reinkommen, dann natürlich jetzt erst einmal das Genießen, dabei verweilen, drin bleiben und dann, wenn wir sozusagen das einigermaßen ausgekostet haben, wenn wir da drin verweilt haben, dann kommt der nächste Schritt. Das war ja gestern Abend die Frage. Wie kommen wir dann vom Pitti zu Sukha, zu der nächst feineren Ebene? Und der Vorgang ist wieder ähnlich. Vielleicht sich auch nochmal bewusst machen, Sukha ist auch immer in uns vorhanden und vor allem, wenn Pitti hochkommt, geht Sukha praktisch immer Hand in Hand mit Pitti, taucht auf. Sukha ist erst einmal ein bisschen mehr im Hintergrund, Pitti ist im Vordergrund und dann geht es wieder darum, das Grobe loszulassen. Pitti wird nach einer gewissen Zeit auch erkannt oder vielleicht sogar sehr, sehr schnell erkannt, dass das noch relativ grob ist. Manchmal wird auch gesagt, man geht gar nicht so gerne in Pitti rein, weil es nicht so ruhig ist und nicht so friedlich ist, wie jetzt die angrenzende Sammlung ist. In der angrenzenden Sammlung ist es ruhiger und friedlicher und jetzt soll man sich diesem Pitti da annähern, das ja manchmal schon auch ein bisschen noch, ja, so ein bisschen aufwühlend sein kann. Also gerade wenn es vielleicht ganz stark kommt, dann kann das auch so ein bisschen ekstatisch vielleicht auch sein. Es ist ein äußerst angenehmes, entzückendes Körpergefühl, so wird es immer wieder benannt und umschrieben, entzückendes Körpergefühl. Ja, vielleicht kann man es so nennen, entzückendes Körpergefühl, wobei jeder natürlich auch unter einem entzückenden Körpergefühl wieder andere Vorstellungen hat. Ja. Im Allgemeinen ist Pitti immer mit einem Gefühl des Weitwerdens verbunden, mit einem Gefühl des Leichtwerdens verbunden, manchmal ein Prickeln auch, das dabei sein kann, manchmal ein Durchströmtwerden, manchmal auch so dieses Gänsehautgefühl, das dabei sein kann, manchmal auch ein Gefühl des Schwebens, auch das dabei sein kann, wenn es ganz, ganz stark ist, dass man tatsächlich das Gefühl hat, nicht nur, dass der Oberkörper so nach oben geht und so sich von ganz alleine aufrichtet, sondern man hat fast das Gefühl, ja, der Oberkörper, ja, der richtet sich nicht nur auf, sondern ich hebe so ein bisschen ab, also tatsächlich so Wolke 7 mäßig, also das kann auch sein. Ja. Also kann so stark sein, dass man vielleicht sogar das Gefühl hat, ich muss die Augen aufmachen, ob ich tatsächlich noch auf dem Boden bin. Aber wir sind alle noch auf dem Boden, keine Angst, da ist keiner, der dann da oben irgendwo ist und dann die Augen aufmacht und runterplumpst. Wobei es gab auch mal eine Tradition, wo das sogar geübt wurde, das Levitieren. Dieses Schweben sogar Element war von der Übung. Also das ist jetzt hier bei uns nicht der Fall. Es kann aber tatsächlich sich so anfühlen, als wenn wir so leicht schweben. Manchmal wird es als was äußerst Warmes, Weiches auch empfunden. Das kann auch ein Gefühl sein. Auf alle Fälle, es ist immer äußerst angenehm. Wenn Hitze da ist, dann ist meistens nicht mehr angenehm. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass zu viel Wollen dabei ist, gell? Zu viel Anstrengung damit verbunden ist. Ja? Wo dann die Wärme sozusagen in eine Hitze übergeht. Da dann wieder aussteigen, wieder nochmal von vorne anfangen, wieder ganz weit und Licht werden, wieder Metta-Praxis machen, diese Worte vielleicht verwenden, offen und weit, Licht und leicht, ganz entspannt. Und dann erst einmal wieder da durchatmen und ganz entspannen, bevor man dann wieder so den Weg betritt. Vielleicht auch noch eine wichtige Anweisung, wenn wir ja schon so an das rankommen, aber immer wieder so eine Tendenz da ist, dass wir verkrampfen oder dass wir zu sehr verspannen, kann sein. Oder dass wir zwar etwas Pitti erleben, aber gleichzeitig auch so ein bisschen ein enge Gefühl mit auftaucht. Also Pitti nicht rein ist. Ja. dann vielleicht einfach auch nochmal aussteigen und wieder von vorne anfangen, wieder ganz entspannend Metapraxis machen und dann einen neuen Anlauf nehmen. Aber ist natürlich immer leichter gesagt, wenn man mal schon so weit ist, dann möchte man da eben weitermachen und nicht sagen, jetzt steige ich wieder aus. Wobei, wir werden ganz ein wichtiger Bestandteil auch von der Praxis ist, immer wieder sich auch bewusst zu machen, auch Pitti ist vergänglich, auch Sukha ist vergänglich, auch die anderen Vertiefungszustände sind alle vergänglich. Okay, jetzt Pitti, Sukha. Pitti ist im Vordergrund, Sukha ist im Hintergrund und dann sind wir im Idealfall eine Zeit dabei bei Pitti, Sukha. Und irgendwann sagt der Geist ganz einfach, da braucht man gar nicht irgendwie extra anweisen, sondern er sagt, da ist noch was Feineres da. Das weiß der Geist auch. Der spürt es auch. Da geht es noch weiter, da geht es noch tiefer. Und in dem Augenblick können wir auch den Geist tatsächlich gewähren lassen und ihn sozusagen ausrichten auf das nächst Feinere. Er übt sich so, ich werde einatmen und dabei Sukha erleben. Er übt sich so, ich werde ausatmen und dabei Sukha erleben. Nochmal ein bisschen anders ausgedrückt, er übt sich so, ich werde einatmen und mich dabei auf Sukha ausrichten. Er übt sich so, ich werde ausatmen und mich dabei auf Sukha ausrichten. Also nicht jetzt so dieses zwanghafte Sukha erleben, so als wäre ich es erlebt, sondern sich danach ausrichten. Und wenn Sukha dann tatsächlich bereit ist, ja, da kann es auch sein, dass das wieder hochkommt, dass das zur Wahrnehmung kommt, dass sozusagen die nächste Ebene des feinstofflichen Körpers, ja, dass der zur Wahrnehmung kommt. Wenn der zur Wahrnehmung kommt, wieder das Grobe loslassen, Pitti loslassen, dieses Vitaka Vichara auch noch mehr loslassen. Das ist dieses immer wieder doch noch hinwenden, dieses dabeibleibende Hinwenden, das auch noch mehr loslassen und sich ganz Sukha hingeben. Und Sukha hat dann noch mehr eine tiefere Qualität, wo wir dann tatsächlich richtig dann reinkommen in Sukha. Und wo dann diese Gefahr, die bei Pitti immer noch da ist, wo immer noch eine gewisse Tätigkeit, eine Geistestätigkeit da ist, das ist bei Sukha nicht mehr vorhanden. Wir sind ganz einfach jetzt in uns angekommen. Ja. Bei Pitti, wenn man noch ist, muss man immer wieder noch mal so ein bisschen nachhelfen, immer wieder sich neu ausrichten und vielleicht immer neu wieder loslassen, immer diese Bemühungen machen. Bei Sukha, da sind wir jetzt ganz einfach drin. Und es ist keine Frage mehr, ob wir da drin bleiben wollen, sondern wir sind drin. Ja. Und es ist auch ein Kriterium, wie wir eine richtige Vertiefung dann auch erleben können oder sagen können oder wissen, das ist jetzt, war ich richtig drin. Ja. Sukha wird vor allem hier oben im oberen Herzbereich erlebt, ist sehr, sehr ähnlich auch wie eine tiefe Liebesmeditation, die wir haben, wo wir tiefe Liebe vielleicht auch empfinden können. Das ist manchmal gar nicht so leicht voneinander zu unterscheiden. Ist genauso wie die Liebe auch im Herz oder im oberen Herzbereich zu spüren und kann natürlich auf den ganzen Körper wieder ausgedehnt werden, aber vor allem da oben in dem Bereich auch zu erleben und zu spüren. Sukha wird manchmal als innere Freude übersetzt. Ich denke, der beste Begriff, den wir für Sukha verwenden können, ist Glückseligkeit. Da ist sowohl das Glück enthalten als auch die Seligkeit. Und Seligkeit ist denke ich, das spüren wir alle, ist nochmal eine feinere Art des Erlebens, diese Seligkeit. Auch wenn wir dann noch tiefer gehen, dann wird auch noch das Glück von der Glückseligkeit losgelassen und die Seligkeit bleibt über. Ja, wir gehen ganz in die Seligkeit rein. Was hier jetzt ganz, ganz wichtig ist, wurde ich auch schon gefragt im Gespräch, was ist der Sinn von dem Ganzen? Was ist der Zweck von dem Ganzen? Ist der Zweck von dem Ganzen, dass ich da in schöne Gefühle reingehe und da immer wieder in den schönen Gefühlen bade? so, also so ein Gefühls-Junkie vielleicht auch werde, der ganz einfach immer wieder da vielleicht auch reingeben will oder vielleicht auch dieses Baden in diesen Gefühlen auch vielleicht ein bisschen verwenden will, um aus dieser schwierigen Alltagswelt auch rauszukommen. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Vielleicht so mit leichten Fluchttendenzen auch verbunden, ist eine Möglichkeit auch. Das ist tatsächlich auch ein Zweck, aber es ist nicht der Hauptzweck von Pitisukha, in diesen Gefühlen zu baden. Denn wenn wir in diesen Gefühlen baden, und das ist ganz, ganz wichtig, sich das auch wieder bewusst zu machen, findet eine automatische Läuterung statt. Wir haben ja gestern davon gesprochen, dass diese fünf Jhana-Faktoren automatisch gegen die fünf Hindernisse arbeiten. Und je tiefer wir natürlich da drin sind in den Vertiefungen, desto stärker ist natürlich dieser Reinigungsaspekt, der da stattfindet. Also auch wenn wir diesen klassischen Zweck noch nicht verfolgen, und der klassische Zweck ist natürlich die Einsicht, wo immer wieder gesagt wird, die Vertiefungen oder die Ruhemeditation, auch wenn wir nicht in den Vertiefungen sind, wenn wir nur in Anführungszeichen in der angrenzenden Sammlung sind, diese Ruhe ist das Mittel zum Zweck und der Zweck ist die Einsicht. Hier haben wir einen Weg, wo wir beides kennenlernen, wo wir beides beschreiten. Die Ruhemeditation ist natürlich ein Mittel zum Zweck, der Zweck ist die Einsicht, aber die Einsicht ist wiederum das Mittel zum Zweck und der Zweck ist noch tiefer in die Ruhemeditation zu kommen. Je klarer wir erkennen, je tiefer wir hinschauen, desto größer wird die Bereitschaft, noch mehr loszulassen. Ja. Auch hier bei dieser Lehrrede ist das der Fall. Ja. Haben wir als nächste Zeile, er übt sich so, ich werde einatmen und dabei die Gestaltungen des Geistes, des Herzgeistes von Citta, Übersetzung von Citta ist wahrscheinlich idealerweise Herzgeist. Manchmal wird es mit Geist übersetzt, manchmal wird es mit Herz übersetzt. Ich weiß von Ajahn Metiko, der früher der Kai Zumwinkel war und wo er die erste Übersetzung gemacht hat, hat er die mittlere Sammlung neu übersetzt, hat er Citta mit Geist übersetzt in der überarbeitenden Übersetzung, wo er dann der Ajahn Metiko war, hat es dann mit Herz übersetzt. Ich denke, die richtige Übersetzung wäre Herzgeist. Geist besteht sowohl aus Gefühlen als auch natürlich aus den mentalen Formationen. Beides ist im Geist enthalten. Ja, hier jetzt diese Anweisung, er übt sich so, ich werde beim Einatmen die Gestaltungen des Geistes erleben, ich werde beim Ausatmen die Gestaltungen des Geistes erleben. Was ist damit gemeint, mit den Gestaltungen des Geistes erleben? Also wir können jetzt, wenn der Geist gut gesammelt ist, wenn er sehr, sehr klar ist, tatsächlich erkennen, wie diese einzelnen Jhana-Faktoren, Vitaka-Vichara, Piti-Sukha und die Sammlung Ekagata, wie die alle immer wieder entstehen und vergehen. Wie sie entstehen, vielleicht einen Moment da bleiben, wieder vergehen und wieder neu entstehen und vergehen. Wie auch Piti ständig am Entstehen und Vergehen ist. Wie Sukha auch ständig am Entstehen und Vergehen ist. Wenn der Geist allerdings sehr gut konzentriert ist, dann ist so ein Momentum vorhanden, dass wir uns nicht extra wieder um dieses Entstehen kümmern müssen, sondern dieses Entstehen, das findet automatisch die ganze Zeit statt. Aber es ist trotzdem, wenn wir da mal genauer hinschauen in der Vertiefung, eine ständige Veränderung auch zu erleben. Es ist nichts Gleichbleibendes, es ist nichts Starres. Obwohl wir, je tiefer wir kommen, natürlich auch so das Gefühl haben, ja, das ist ja immer tiefer gehend, das ist ja immer weniger auch korrumpiert, das ist immer weniger gestört, das Ganze. Das wird immer klarer und immer, naja, ich möchte fast sagen, bleibender, aber das ist jetzt, kann irritierend sein, es ist, scheint nur auch so zu sein. dass es bleibender ist. Letztendlich werden wir auch da erkennen, auch in den tieferen Meditationen erkennen, auch da ist immer noch eine gewisse Bewegung vorhanden. Und der Geist, der weiß, es geht noch tiefer. Der erkennt, auch da wieder, ist auch in einer Lehrrede ganz, ganz toll beschrieben, wo Buddha seinen anderen Mönchen erklärt, wie Sariputta, der Hauptjünger, wie der praktiziert hat. Und das ist in der, vielleicht für diejenigen, die es interessiert, in der mittleren Sammlung die Lehrrede 111, die Anupada Sutta, und wo ganz bemerkenswert dieser Weg beschrieben wird, den Sariputta gegangen ist. Und er ist tatsächlich diesen Weg durch die 8 Vertiefungen gegangen und hat nach jeder Vertiefung, hat er die einzelnen Faktoren, die in der Vertiefung vorhanden sind, hat er die genau angeschaut, hat erkannt, dass das auch mit Entstehen, einen kurzen Moment Dasein und Vergehen verbunden ist und hat jedes Mal daraus auch nochmal den Entschluss gezogen, da geht es noch tiefer, da geht es noch tiefer. Ja. Da gibt es eine tiefere Ebene. Und er hat so den Weg beschritten, immer tiefer und tiefer zu gehen, bis er dann irgendwann an dem Punkt angekommen war, wo kein Entstehen und Vergehen mehr zu finden war. Ja. Eine andere Einsicht, die wir auf alle Fälle auch bekommen werden, wobei man muss vielleicht auch ein bisschen extra darauf hingewiesen werden, ist, dass tatsächlich das, was wir vielleicht ein Leben lang schon gesucht haben und wahrscheinlich sehr, sehr intensiv in der Außenwelt gesucht haben, dass das tatsächlich in uns vorhanden ist. Und das ist natürlich ein Erkennen, das normalerweise unser Leben vollkommen verändert. Ja. Und manchmal denke ich mal auch, Mensch, das wäre die Lösung für alle unsere Probleme hier auf dieser Welt. Wenn immer mehr Menschen erkennen würden, ja, das Glück, das ist in mir vorhanden und ich muss bloß einen Übungsweg, ein Geistestraining machen, um dahin zu kommen. Vielleicht auch mehr eine äußere Situation schaffen, die dafür geeignet ist, mich immer wieder daran zu erinnern, an mein Inneres und die mich dabei unterstützt, nach innen zu kommen, sodass ich dann tatsächlich immer glücklicher werde. Der Buddha wurde auch zu seinen Lebzeiten Wachstumsvernichter genannt. Ja, es wird natürlich auch total gut passen in die heutige Zeit, wo ja alles dem Wachstum unterworfen ist und alles noch schneller, noch höher, noch mehr werden soll und noch mehr Wachstum generiert werden soll. Auch jetzt mit der Pandemie, die Botschaft wurde nicht verstanden. Wir müssen dieses Wachstum, das uns da verloren gegangen ist, wir müssen das wieder aufholen. Wir müssen noch mehr Wachstum holen, sodass wir das, was da durch die Pandemie vielleicht ein bisschen ins Wackeln gekommen ist, dass wir das wieder aufholen. Ja. Ganze Konsumgesellschaft, ganze Werbeindustrie ist natürlich darauf aufgebaut, uns immer wieder zu suggerieren, ja, je mehr du dir gönnst, je mehr du konsumierst, desto glücklicher wirst du sein. Und jetzt haben wir hier sozusagen den Beweis, dass ganz eine andere Wahrheit gültig ist. Wir müssen nicht mehr konsumieren, um glücklicher zu werden, sondern wir müssen mehr loslassen, um glücklicher zu werden. Wir müssen dieses Training machen, um nach innen zu kommen, um glücklicher zu sein. Ja, und wenn das immer mehr Menschen verstehen würden und sich auf den Weg machen würden, dann wird sich die Welt tatsächlich radikal verändern. So diese Botschaft, bei uns kannst du es schaffen, bei uns kannst du vom Tellerwäscher zum Millionär kommen, die wird ad absurdum geführt werden. Und wir würden erkennen, ja, es liegt tatsächlich in mir. Das ist eine sehr, sehr tiefe Erkenntnis, die wir da haben können. Und die sollten wir auch immer wieder hochholen. Ganz, ganz wichtig. gerade die Erkenntnisse, immer wieder sich daran erinnern, auch im Alltag, immer sich wieder daran erinnern, auch wenn wir vielleicht im Alltag nicht mehr so gut in die Meditation reinkommen, aber die Erkenntnisse, die müssen beibehalten werden, die müssen aufrechterhalten werden. Sonst vergehen sie auch mit der Zeit. Ayakema hat das immer verglichen mit einer Fremdsprache. Wenn man die nicht praktiziert, irgendwann hat man es vergessen. Wenn wir diese Erkenntnisse nicht immer wieder sozusagen uns wieder bewusst machen, irgendwann haben wir es dann auch wieder vergessen und denken dann doch wieder, ja, vielleicht ist doch in der Welt das Glück zu finden, und wenn ich das und das bekomme oder mir mehr leisten könnte oder, ja, oder dies oder jenes mehr hätte, dann wird es mir gut gehen. Dann noch eine wichtige Erkenntnis, die aber nach jeder Meditation auch gemacht werden soll. Auch das ist wieder vergänglich. Ja, immer wieder sich die Vergänglichkeit bewusst machen. Auch wenn es die schönste Meditation war, ja, auch die ist vergänglich. Ganz, ganz wichtig, um auch diesem Anhaften, diesem Festhalten, dem entgegenzuwirken. Und dann, was noch wichtig ist natürlich, wenn wir mal auch in eine sogenannt gute Meditation reingekommen sind, wobei ich möchte euch da offenes Geheimnis verraten, jede Meditation ist gut. Aus jeder Meditation können wir was lernen, auch wenn es eine sogenannt schlechte Meditation ist, auch wenn wir vielleicht eine Meditation haben, wo wir denken, jetzt fange ich wieder ganz von vorne an. Okay, wieder ganz von vorne anfangen. Anfängergeist kann nicht schaden. Oder wir erleben eine Meditation, wo auf einmal der Körper wieder total wehtut. Ja, vielleicht ist jetzt da nochmal was am Reinigen, dass der Körper auch irgendwie nochmal einen Reinigungsprozess durchläuft. Oder die Gedanken sind auf einmal wieder da, mehr denn je. Ja. Auch das kann ein intensiver Reinigungsprozess sein. Wir sind hier alle auf Entzug irgendwo. Gell? Wir haben alle diese Möglichkeiten, die wir normalerweise haben, da, wenn sobald es uns nicht gut geht oder sobald irgendwas nicht stimmt, dass wir uns da und da und da ablenken können. Die sind halt hier viel begrenzter. Deswegen kommen natürlich die Dinge viel, viel stärker hoch. Und das ist ja gut so. Wir wollen ja auch alle diesen Läuterungsprozess oder diesen Reinigungsprozess oder diesen Heilungsprozess ja durchlaufen. Ja, wenn mal eine wirklich tiefe Meditation auch war oder eine gute Meditation auch war, dann auch nochmal nach der Meditation nochmal rekapitulieren. Wie bin ich da hingekommen? Was habe ich diesmal anders gemacht? Habe ich vorher einen Bodyscan gemacht? Ist mir der diesmal besonders gut gelungen? War ich kontinuierlicher achtsam? Habe ich ein bisschen mehr dafür gesorgt, dass der Geist auch vor der Meditation schon etwas leichter und lichter geworden ist? Habe ich, wenn der Geist in das Negative gegangen bin, die Grube schneller verlassen, wo ich vielleicht sonst immer Zeit drin verweilt habe? Habe ich dem Geist nicht mehr so stark erlaubt, dass er sich immer zerstreut? Habe ich mehr liebende Güte gemacht? Habe ich vielleicht ein bisschen mehr gegessen oder ein bisschen weniger gegessen? Also nochmal schauen, was habe ich da anders gemacht? Sodass wir auch uns mit der Zeit auch mehr und mehr einen Weg bahnen können. Da, wo wir auch wissen, ja, das ist für mich günstig. Wenn ich das mache, dann komme ich ein bisschen leichter rein. Wenn ich das mache, tue ich mich ein bisschen leichter. Wenn ich das mache, sammelt sich der Geist leichter. Und immer wieder sich auch bewusst machen. Ja. Wir sind hier damit beschäftigt, in die lichten, leichten, transparenten Bereiche uns vorzuarbeiten oder vorzuwagen. Ein schwerer Geist tut sich ganz einfach schwer, ins Lichte zu gehen. Drum auch immer wieder dafür sorgen, dass Freude in unser, in unseren Alltag auch kommt. Vielleicht noch zum Abschluss die vierte Zeile von diesem Bereich. Er übt sich so, ich werde einatmen und mich dabei auf Pitti ausrichten. Ich werde ausatmen und mich dabei auf Pitti ausrichten. Ich werde einatmen und mich dabei auf Sukha ausrichten. Ich werde ausatmen und mich dabei auf Sukha ausrichten. Ich werde einatmen und die Gestaltungen des Geistes erleben, des Herzgeistes erleben. Ich werde ausatmen und die Gestaltungen des Herzgeistes erleben. Und ich werde einatmen und die Gestaltungen des Herzgeistes beruhigen. Und ich werde ausatmen und die Gestaltungen des Herzgeistes beruhigen. Noch mehr ähnlicher Vorgang, wie wir es vorher schon beim Körper gehabt haben, wo der ganze Körper erlebt wurde, der ganze Atemkörper erlebt wurde und dann entspannt wurde. Und hier haben wir jetzt diesen sozusagen diesen, ja, man könnte vielleicht auch sagen, diesen Herzgeistkörper, ja, vielleicht auch den Emotionalkörper, wo wir an die heilen Emotionen auch rankommen, an die heilen Geisteszustände auch rankommen. Und dann durch diese Einsicht, auch durch dieses Erkennen, auch das ist alles vergänglich. Es kommt und geht, kommt und geht. Dadurch die Bereitschaft entfalten, noch mehr loszulassen. Und dadurch entspannt der Geist noch weiter. Und mit diesem entspannten Geist werden wir dann die nächsten Schritte angehen. Fortsetzung folgt. Okay.